Ich möchte noch einmal still werden und beten. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich aus tiefstem Herzen heute Abend. Und ich danke dir für ein jedes, das du hierher gelockt hast. Und jetzt flehe ich dich an, hilf mir. Herr, ich möchte kein Wort zu viel sagen, aber auch keines zu wenig. Und rede du, offenbare du uns dein Wort, mach es uns lebendig, gib uns einen Durchblick, Herr. Und aller Ruhm und alle Ehre gehört dir für Zeit und Ewigkeit und öffne unser Verständnis, Herr, dass wir sehen, wo wir stehen und wohin wir gehen, was auf uns zukommt, Herr. Ich danke dir, denn du bist wunderbar. Amen. Meine Freunde, ja, es stimmt, wir haben ein sehr interessantes, aktuelles Thema. Ich habe mich gefreut über diese Gegenüberstellung. Wisst ihr, wenn ich manchmal höre von Menschen, ja, so schlimm war es noch nie, wie es heute ist, und wenn ich dann zurückdenke, ich habe das erlebt, das Ende des Zweiten Weltkrieges. Meine lieben Freunde, wo Tausende, Tausende unterwegs waren auf Flüchtlingswegen und sie wurden geschlagen, ausgeplündert, von oben bombardiert. Dann muss ich sagen, meine lieben Freunde, uns geht es unverdient gut. Das ist die Wahrheit. Meine Freunde, ich möchte jetzt von diesem Unwahrscheinlichen sprechen, das passiert ist. Ich habe die Wahlnacht miterlebt, aber um Mitternacht bin ich eingeschlafen und die Sonja dann auch. Und interessanterweise, Punkt um 6 sind wir beide erwacht. Und dann sind wir rausgegangen, haben uns den Apparat angeschaltet und da war es schon ziemlich klar, wer diese Wahlen gewinnen würde. Und wisst ihr, meine Freunde, das war nun erstaunlich. Da wurde zum Beispiel ein Wort geprägt, das ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. Da hat man gesprochen von einer Schockstarre. Die waren erstarrt. Wisst ihr warum? Es hat eigentlich kaum jemand geglaubt, dass das Wirklichkeit wird, dass dieser Mr. Trump der nächste Präsident wird. Und dann ist da eine Spezies, Freunde. Da habe ich also wirklich jetzt schmunzeln müssen. Wisst ihr, das sind die Supergescheiten. Das sind die, die ein großes Gehalt bekommen für ihre Voraussagen. Und die sagen, na ja, also wir können es nicht ganz bestimmt sagen, aber so 2% runter, 2% rauf, das ist so die Marge. Und meine lieben Freunde, diesmal haben die um 6,5% versagt. Und das war jetzt diese Schockstarre. Die sollte nämlich jetzt arbeitslos werden. Freunde, das ist ein Witz, was die prophezeien. Und jetzt aus dieser Starre, aus diesem Unwahrscheinlichen heraus, ist plötzlich eine große Angst gekommen. Meine Freunde, es ist unwahrscheinlich. Ich könnte jetzt 2 Stunden über die Presse reden, was da alles geschrieben wird. Aber habt keine Angst, das werde ich nicht tun. Denn ich habe etwas viel Besseres. Ich habe das Wort Gottes. Aber, meine Freunde, ein bisschen will ich doch ein ganz klein bisschen zeigen, was nun da los ist. Ich habe den Spiegel mitgebracht. Der kam gestern raus. Da steht das Ende der Welt. Im Spiegel. Eigentlich ein sehr gutes Magazin, gut recherchiert. Es gibt dann da noch ein ganz kleines Wort, eingerahmt. Das Ende der Welt steht groß, wie wir es kennen. Habt keine Angst, ich will da nichts vorlesen. Aber, meine lieben Freunde, ich habe da noch ein anderes Magazin gebracht. Und das war nun interessant, da vielleicht 2, 3 Sätze. Es ist der Fokus. Und, meine Freunde, da steht jetzt ein Titel, Präsident Trump, worauf sich die Welt einstellen muss. Ah. Sie wissen es wieder genau, ne? Das ist unglaublich. Worauf sich die Welt einstellen muss. Und jetzt lese ich hier Folgendes. Wie groß ist Trumps Macht als Präsident? Der amerikanische Präsident gilt nicht zu Unrecht als mächtigster Mann der Welt. Trump wird bald Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Personalunion sein, also das alles untersteht ihm. Meine Freunde, eine ungeheure Machtfülle. Und jetzt fragen die noch etwas anderes. Und das ist nun die ganz große Angst, und die wurde sogar auch geschürt während dem Wahlkampf. Kann Trump einen Atomkrieg auslösen? Er könnte, wenn er wollte. Als US-Präsident hat er die streng geheimen Startcodes für Amerikas Atomraketen immer in seiner Nähe. Ein Militäradjutant, der ihn auch bei Reisen auf Schritt und Tritt begleitet, trägt sie in einem Aktenkoffer, Spitzname Football, bei sich. Für den Abschussbefehl braucht Trump weder einen Kabinettsbeschluss noch die Zustimmung des Kongresses oder seiner Generäle. Dieses System existiert seit dem Kalten Krieg. Also, Freunde, und da oben ist ein Bild, wo man diesen Militäradjutanten sieht mit diesem Köfferchen. Meine Freunde, ich möchte Folgendes sagen. Wir leben, soll ich sagen, gefährlich. Wir sind auf einem Planeten, der explodieren könnte, wenn ich jetzt noch die Atomwaffen von Russland dazu zähle, zu den Atomwaffen Amerikas. Freunde, die könnten diese Erde vernichten. Wir sind auf einem Pulverfass. Aber meine lieben Freunde, nicht erst seit Trump jetzt dann Präsident wird, sondern Freunde, schon Jahrzehnte. Und ich weiß noch, einmal sind wir ganz, ganz knapp einer Katastrophe entgangen, nämlich als die Russen da auf Kuba die Raketen da stationieren wollten und Präsident Kennedy da dann nachher die Sache blockiert hat, da waren diese zwei Weltmächte, damals war Russland, das war die Sowjetunion noch viel mächtiger als heute, Freunde, beinahe, und es ist nicht das einzige Mal, beinahe, aber ich darf euch sagen, meine Freunde, Gott sitzt im Regiment. Und wir gehen dem Völkergericht entgegen und nicht dem Weltuntergang. Wir gehen einem nächsten Äon, einem nächsten Zeitalter entgegen. Es ist das Messianische und nicht der Vernichtung dieses Planeten. Meine Freunde, ich glaube, das ist nun schon genug. Ich möchte jetzt eigentlich die Bibel konsultieren, aber bevor ich das tue, meine Freunde, möchte ich noch die Frage stellen, wie ist es nun wirklich, muss die Welt, müssen die Menschen Angst haben? Ist das normal? Und meine Freunde, ich möchte Folgendes sagen. Wenn wir den Medien glauben und Medien abhängig sind, Tagesschau, Nachrichten, Tageszeitungen, dann jawohl, dann haben wir Angst. Und ich habe noch an etwas anderes denken müssen, Freunde. Wenn wir auf unsere Gefühle, weil wir ja nun das alles hören und sehen, wenn wir auf unsere Gefühle achten, ja, dann könnte einem Angst werden. Ist ganz klar. Und dann, wenn ein Mensch heute ohne gläubig zu sein, nüchtern nachdenkt, dann hat er Angst. Und ich möchte sagen, meine lieben Freunde, ja, wir haben Angst. Angst wird für den modernen Menschen zum ständigen Begleiter. Und das ist der Grund, warum nicht der Krebs oder die Herzkrankheiten dermaßen überhand nehmen und zunehmen, wie die Depression. Es gibt immer mehr depressive Menschen, die so furchtbar Angst haben, dass sie sich das Leben nehmen. Es gibt andere, die sind in einer Dauerangstpsychose drin. Sie können nicht mehr Freude haben am Leben. Und meine lieben Zuhörer, für die sind wir da. Um denen zu sagen, hört mal, es gibt einen Gott im Himmel und der sitzt im Regiment und es passiert nur das, was dieser Gott zulässt und dieser Gott hat uns das prophetische Wort gegeben und dieser Gott hat die Allmacht und dieser Gott kommt zum Ziel, meine lieben Freunde, auch durch die Nacht und es geht nicht mehr lang, wird dieser Gott sagen, halt, jetzt ist genug, ihr habt die Erde vernichten wollen. Jetzt seid ihr vor Gericht. Ich möchte, meine lieben Zuhörer, heute Abend wieder mit Jesus beginnen. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, meine Freunde, dieser Jesus, den möchte ich heute Abend einmal als bibelkundigen Mann vorstellen, der die alttestamentlichen Propheten gekannt hat. Hört mir einmal zu, was ich hier im Matthäusevangelium vorlese. Matthäusevangelium Kapitel 24, und hier steht Folgendes: Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, und stellt euch mal vor, jetzt kommt eine Klammer, da steht, wer da liest, der merke darauf. Jesus Christus zitiert den Propheten Daniel in seinem gewaltigen Endzeitkapitel, dieses 24. im Matthäusevangelium, das man genau einteilen muss, Freunde. Da sagt er, wer da liest, diesen Propheten Daniel, das bedeutet, er hat ihn gelesen, er hat ihn gekannt. Der merke darauf. Und er spricht hier sogar vom Antichristen, von der schrecklichen Zeit. Er spricht, meine lieben Freunde, vom Jahr 70, als Titus dieses Jerusalem vernichtete. Er spricht davon, dass dort von diesem Tempel kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Er weiß es, was über diese Stadt hereinbricht. Da wurden manchmal tagtäglich über 500 Menschen gekreuzigt, zur Zeit der Römer damals, als der Aufstand war, der Zeloten. Wer da liest den Propheten Daniel, Freunde, seine Bibel war das Alte Testament, weil es das Neue noch nicht gab. Der merke darauf. Und meine lieben Freunde, genau das möchte ich jetzt tun, weil Jesus das gesagt hat, auf ganz klare Art und Weise. Meine Freunde, es hat eine schreckliche Zeit gegeben im Alten Bund. Es ist so gewesen, dass dieses Juda, das Königreich Juda und Benjamin, diese zwei Stämme, die gehörten zusammen, war ein Königreich, dass die belagert wurden, Jerusalem, die Hauptstadt. Und hört, was ich da lese. Kapitel 1, Vers 1. Im dritten Jahr des Reiches Joachims, des Königs in Juda, kam Nebukadnezar, der König, zu Babel vor Jerusalem und belagerte es. Und jetzt steht etwas Unfassbares. Und der Herr, da steht Jahwe, und der Herr übergab ihm Joachim, den König Judas, und etliche Gefäße aus dem Hause Gottes, die ließ er führen ins Land Sinear, in seines Gottes Haus, und tat die Gefäße in seines Gottes Schatzkammer. Das können wir einfach kaum begreifen, Freunde. Da ist ein König über die Juden, Judas, und jetzt kommt ein Heide, dieser Nebukadnezar. Und Freunde, der Herr übergab Joachim, den Juden, diesem Nebukadnezar, dem Heiden. Und er ließ es zu, dass noch diese heiligen Geräte auch weggeführt werden. Freunde, es gibt einen Gott, der ist im Regiment. Und wir können nicht immer alles begreifen und verstehen, was er zulässt. Ich habe einen Tag vor der Wahl mit Kalifornien, mit einer Bekannten telefoniert, ein gläubiges Menschenkind. Und ich war so erstaunt, die hat mir gesagt, ich habe schon gewählt, und zwar Trump. Ja, du, das ist schon toll. Freunde, ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt Amerikaner gewesen wäre in Amerika, ich hätte nicht gewählt. Freunde, da kam etwas auf. Die Presse hat das aufgegriffen und hat gesagt, ja, wir müssen uns ja entscheiden zwischen Pest und Cholera. Und Freunde, da ich weder die Pest wählen will noch Cholera, hätte ich überhaupt nicht gewählt. Aber ich will euch etwas sagen, was ich getan habe, ohne Amerikaner zu sein. Ich habe für diese Wahl sehr viel gebetet und gesagt, Herr, lass deinen Willen geschehen. Und erinnert ihr euch noch vor 8 Tagen? Da habe ich euch gesagt, wir wollen beten, dass der oder die ans Ruder kommt, was für Israel am besten ist. Heute, Freunde, habe ich mit Jerusalem telefoniert, weil wir nämlich morgen für 5 Tage nach Israel reisen. Die Sonja und ich, wir bringen die Gelder ins Land. Wir haben da eine Reise geschenkt bekommen vom Büro. Wir gehen schon 50 Jahre nach Israel, jedes Jahr. Die Sonja, die konnte das letzte Mal nicht mit, wegen ihrem kleinen Unfall. Und jetzt können wir gehen und noch viel Geld mitbringen. Ich bitte euch, betet für unsere Reise. Wir kommen am Freitag zurück, am Samstag sind wir hier natürlich fürs Frühstück. Und dann werde ich euch ganz, ganz neu erklären, was da passiert ist. Ich bin jetzt dann in Israel. Hier habe ich da noch im Fokus ein Bild. Man staune. Unter diesem Bild, es ist farbig, da steht die Weltordnung. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ist der einzige hochrangige Politiker, den Trump bisher traf. Wie stark er sich im Nahen Osten engagieren wird, ist offen. Für ihn gilt der Grundsatz Amerika zuerst, aber es ist interessant, diese beiden Männer, die scheinen sich zu verstehen. Es wurde auch in der Schweizer Presse gesagt, dass diese beiden sich kennen. Er hat, glaube ich, eine Tochter, die konvertiert ist zum Judentum und einen Israeli geheiratet hat. Und heute, als ich jetzt mit Jerusalem telefonierte, hat er mir nur ganz kurz sagen können, er war im Auto und hatte da noch Gäste drin. Und dann sage ich, du, was hältst du von der Wahl? Sagt er, gut, gut, es ist positiv. Wenn du morgen kommst, dann werde ich mit dir reden, es ist positiv. Wir haben vor einer Woche gesagt, wir wollen beten, dass der oder die ans Ruder kommt, die gut ist für Israel. Warum, Freunde? Weil Gott im Nahen Osten Geschichte macht. Dort passiert's. Und dorthin muss der letzte Israelit zurück, dorthin. Das steht im Hesekiel Kapitel 39, der letzte. Und meine lieben Freunde, dieses Amerika hat Gewicht. Dieser Mann, der hat Gewicht. Und die Juden müssen heim nach Eretz Israel. Und wir sehen, wie die Zeichen der Zeit gewaltig Fortschritte machen. Meine Freunde, dieser junge Daniel wurde deportiert bei der ersten Deportation. Nicht nur er, sondern seine Freunde dazu. Die haben nämlich ganz wunderbare Namen, Freunde. Und der König sprach zu Aspenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte aus den Kindern Israel vom königlichen Stamm und Herrenkinder wählen, Knaben, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die da geschickt wären, zu dienen an des Königs Hofe und zu lernen chaldäische Schrift und Sprache. Freunde, das ist etwas ganz Gewaltiges, chaldäische Schrift und Sprache. Sehr, sehr schwierig. Solchen bestimmte der König, was mit ihnen täglich gegeben werden sollte und so weiter. Und ich will euch einmal die Namen sagen. Er, Daniel, dann der andere, Hanania, der dritte, Misael, der vierte, Asaria, von den Kindern Juda. Ich müsste jetzt diese Namen alle übersetzen und darüber sprechen. Das will ich nicht tun. Das ist nicht mein Thema heute Abend. Was ist passiert? Diese vier, die sind deportiert, kommen nach Babylon, wollen ihrem Gott treu bleiben, sondern sich ab. Gott redet mit diesem König, da haben wir schon oft davon gesprochen, vom Kapitel 2, von dieser gewaltigen Statue, das Haupt aus Gold und dann nachher Silber, die Brust und dann Erz, die Lenden, die beiden Beine, Eisen, Freunde, Ostrom, Westrom und dann diese Füße und Zehen, eine Legierung, die unmöglich gemischt werden kann und zusammenhält, einen Teils Ton und einen Teils Eisen. Und da sind wir jetzt in dieser Zeit der Königreiche, der Auslauf aus dem Römischen Reich, meine lieben Freunde. Und dann kam ja dieser Stein, ohne das Dazutun einer menschlichen Hand, und er rollt und er rollt und er schlägt diese Füße, zermalmt alles, Ton und Eisen und Silber und Erz und Gold, und dann kommt der göttliche Ruach und er bläst alles davon, und der Stein wächst und füllt die ganze Welt, und das ist das Himmelreich, das Königreich Jesus in Jerusalem, auf dem Throne Davids. Diesen Traum hatte Nebukadnezar, und was soll ich euch sagen, er hat diesen Traum vergessen. Er hat ihn aber so erschreckt, dass er sämtliche Zeichendeuter geholt hat und Traumdeuter und Astrologen und Freunde, Astronomen, die waren eigentlich schon sehr entwickelt, auch die Astronomie. Die Astrologie kommt von den Chaldäern her. Aber Freunde, diese Männer, die haben gesagt, der König lebe ewiglich. Sie haben zwar alle gewusst, dass er nicht ewig lebt. Ne? Und er sage uns den Traum, dann wollen wir ihn deuten. Und jetzt sagt dieser Monarch, hört mal, jetzt könnt ihr einmal beweisen, ob ihr etwas taugt. Ich habe nämlich den Traum vergessen. Jetzt müsst ihr mir den Traum in Erinnerung rufen und ihn dann deuten. Und jetzt sagen die, ja, das kann kein Mensch. Das ist unmöglich, und jetzt wird er wütend. Und Freunde, er steigert sich so in eine Rage hinein, dass er sagt, die müssen alle umgebracht werden. Das sind alles Betrüger, die haben mich belogen bis zum heutigen Tag. Und jetzt werden sogar die vier Juden gesucht. Die waren zwar da nicht dabei, die wussten gar nicht, was läuft. Der Daniel fragt, ja, was ist denn? Man sagt es ihm, sie sind auch in Todesgefahr. Und er geht hinein zu diesem unwahrscheinlichen Menschen, zu diesem König, und sagt ihm, hör mal, gib mir Zeit. Der geht drauf ein. Und er kommt raus und redet mit seinen drei Freunden und sagt, jetzt müsst ihr beten. Und Gott offenbart ihm den Traum. Er sieht dieses Monstrum von einer großen Gestalt. Er sieht den Stein. Gott schenkt ihm Weisheit? Dieses Gesicht, das Gott ihm gegeben hat, zu deuten? Und jetzt geht es mir darum, meine lieben Freunde, was dieser Daniel sagt. Im Kapitel 2 lese ich jetzt nur zwei Verse. Es geht mir nicht mehr um den Traum, sondern was er jetzt sagt. Im Daniel Kapitel 2, da lese ich die Verse 20 und 21. Er hat den Traum gesehen und die Deutung hat Gott ihm gezeigt. Und jetzt steht da, darüber lobte Daniel den Gott des Himmels. Fing an und sprach, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Freunde, das betet er mit seinen drei Freunden. Habt ihr das gehört? Er setzt Könige ab. Er und setzt Könige ein. Und genau für das habe ich gebetet und ich habe gewusst, als Amerikaner hätte ich nicht wählen können, aber beten ja, dass Gottes Wille geschieht. Ich finde das ganz gewaltig. Meine lieben Freunde, dieser Monarch, ein unwahrscheinlicher Mensch, ein Diktator, ein absoluter Herrscher, der umbringen ließ, wen er wollte, und er ließ leben, wen er wollte. Hochmut. Er wollte nicht nur das goldene Haupt sein. Er war dagegen, was dieser Daniel sagte, dass nach ihm ein anderes Königreich kommen würde und dann noch eins und noch eins. Er wollte, dass sein Reich Bestand hält. Deshalb hatte er den Götzen gemacht aus purem Gold, den ganzen Götzen, und jetzt hat das Orchester gespielt, Freunde, und alle Mächtigen in diesem Weltreich fielen zu Boden und beteten diesen Götzen an. Nur die drei, wo Daniel war, weiß ich nicht. Aber die drei, die haben jetzt neue Namen bekommen. Sadrach, Mesach und Abednego. Freunde, diese drei, die standen da. Und dann ließ er sie in den feurigen Ofen schmeißen. Und er war so wütend. So etwas hat er noch nie erlebt. Diese Juden. Diese Frechheit. Er war ihnen sogar entgegengekommen und hatte gesagt, ich lasse dieses Orchester noch einmal spielen und jetzt habt ihr noch einmal Gelegenheit niederzufallen. Und die haben gesagt, das hat gar keinen Wert. Lass die nicht spielen. Wir werden nicht niederfallen. Und wir werden deinen Götzen nicht anbeten, tun wir nicht, diese Juden. Und jetzt hat er sich beruhigt. Schaut in diesen großen Ofen, Freunde, diese Öfen, die sind so groß wie ein Zimmer. Ich habe diese Öfen gesehen. Er schaut hinein. Er fasst es nicht. Freunde, da sind vier drin. Vier. Er hat nur drei in den Ofen geworfen. Jetzt sind es vier. Und der eine sieht aus wie ein Engel. Wie ein Sohn Gottes. Er ruft sie raus, sie kommen raus. Man riecht nichts an ihnen vom Brand. Nur die Fesseln sind verbrannt. Oh, das hat ihm Eindruck gemacht. Jetzt. Und jetzt hat er diesen Gott gelobt. hat allen wieder gedroht, die ihn jetzt da irgendwie beleidigen, diesen Gott, er droht. Aber diesen Sadrach, Mesach und Abednego, seine Namen, die er ihnen geben ließ, die hat er jetzt eingesetzt in ganz, ganz hohen Ämtern. Meine lieben Freunde, ich habe in Gottes Wort ein wunderbares Wort, eine Verheißung. Und zwar steht da drin, den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und dieser Despot, Freunde, war aufrichtig. Und Daniel hatte eine gewaltige Stellung. Aber wisst ihr, Freunde, in meiner Bibel steht noch etwas anderes. Hochmut kommt vor dem Fall. Du kannst gerade darauf warten. Den Hoffärtigen widersteht Gott. Den Demütigen gibt er Gnade. Und der Kerl ist ihr Haar und sein Babylon mit den hängenden Gärten, mit dieser gewaltigen Mauer, Freunde. Diese Weltmacht, er das goldene Haupt. Und jetzt warnt ihn Gott. Er sieht einen großen Baum mit vielen Ästen, grünen Blättern. Tiere sind darunter, alle, sie können im Schatten sein und sich da taumeln, wunderbar. Und plötzlich kommt da diese Stimme, hau den Baum ab! Und jetzt holt er natürlich den Daniel und er fragt ihn, was das nun zu bedeuten hat. Freunde, dieser Daniel, der kann lang nicht reden, er weiß, was passiert. Er gibt ihm seelsorgerlichen Rat. Es ist unwahrscheinlich. Damals gab es noch keine Gummizellen, Freunde. Gott hat ihn gewarnt mit diesem Traum und gibt ihm noch 12 Monate Zeit. Nach 12 Monaten, da der König auf der königlichen Burg zu Babel ging, hob er an und sprach, das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe der König diese Worte ausgeredet hatte, fiel eine Stimme zum Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich soll dir genommen werden. Und man wird dich von den Leuten verstoßen und sollst bei den Tieren auf dem Felde gehen bleiben. Gras wird man dich essen lassen, wie Ochsen. Und über dir stehen Zeiten, bis 7 Zeiten, 7 Jahre um sind, auf das du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Von Stund an war das Wort vollbracht über Nebukadnezar und er ward verstoßen von den Leuten hinweg und er aß Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels, und er ward nass, bis sein Haar wuchs, so groß wie Adlersfedern, und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Nach dieser Zeit, hob ich Nebukadnezar meine Augen auf gen Himmel. Und jetzt redet er. Freunde, mit einem Schlag ist er nicht mehr wahnsinnig. Und jetzt haben wir ein neues Lied. Freunde, in 2 Strophen. Ich lese jetzt, meine Freunde, weiter. Nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf, den Himmel. und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt, des Gewalt ewig ist und des Reich für und für wert, gegen welchen alle, so auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Kräften im Himmel und mit denen, so auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Welch eine Einsicht, das ist die erste Strophe vom neuen Lied. Der singt plötzlich ein neues Lied, Freunde. Ich lese jetzt weiter bis zur zweiten Strophe. Zur selben Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinen königlichen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt. Und meine Räte und Gewaltigen suchten mich. Wisst ihr, wer das war? Das war Daniel und Sadrach, Mesach und Abednego. Die hatte er über ganz Babel gesetzt. Das waren seine Räte. Und die wussten, genau 7 Jahre dauert das. Und meine Räte und Gewaltigen suchten mich, und ich ward wieder in mein Königreich gesetzt, und ich überkam noch größere Herrlichkeit. Und jetzt kommen wir zur zweiten Strophe. Darum lobe ich Nebukadnezar und ehre und preise den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit. Und seine Wege sind recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Meine lieben Freunde, den Mann finden wir im Himmel. Der hat sich bekehrt. Ich freue mich darüber von ganzem Herzen. Welch ein Lied singt der Mensch. Meine Freunde, Gott setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Ich habe mich gefreut über unseren Bundespräsident, den Berner. Er hat Trump gratuliert und gesagt, er wünschte die guten Beziehungen, die wir hätten mit Amerika, auch mit ihm fortzusetzen. Habe ich mich gefreut. Aber ich dachte, das ist ein gäbiger Berner. Das ist in Ordnung. Freunde, Netanjahu ist hoch erfreut. Langsam löst sich die Schockstarre. Blocher hat sich erinnert, dass er schon etwas ganz Ähnliches erlebt hat, ich auch. Freunde, das war, als ein anderer Präsident wurde, Ronald Reagan. Ich weiß nicht, wer von euch das erlebt hat. Ah ja, sind einige. Freunde, diesen Mann hat man unmöglich gemacht, man hat kleine Filme gezeigt, wo er so mit einem Revolverchen ein bisschen pulvert. Man hat ihn lächerlich gemacht, gesagt, der Mann hat keine Ahnung. Und jetzt will dieser drittrangige Schauspieler der mächtigste Mann werden der Welt. Präsident gibt's doch nicht. Und Freunde, er wurde der beste Präsident des letzten Jahrhunderts. Eindeutig klar. Was einem Bush Junior passiert ist, wäre dem nicht passiert. Und was unter Obama passiert ist, dass da ein IS sich so breit machen konnte, das wäre Reagan nicht passiert. Mit Sicherheit nicht. Und jetzt sage ich euch etwas, Freunde. Ich wiederhole, ich hätte nicht gewählt in Amerika. Ich hätte wirklich nicht gewusst, welchen ich wählen sollte. Freunde, die Frau, diese Frau Clinton, die tut mir leid im tiefsten Herzen, die hat ihr letztes Herzblut gegeben. Mein Freund hat mir gesagt, ja, aber die hat doch wirklich ja schon Erfahrung gehabt, jawohl. Aber Freunde, Gott setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Und die Schockstarre, die wird sich lösen. Wisst ihr, was diese Voraussager da gesagt haben? Die Börse wird abstürzen. Freunde, sie stürzte ein klein bisschen ab. Und jetzt hatten wir wieder ein Allzeithoch. Die sollte wirklich in Pension gehen, die Typen. Allzeithoch. Meine Lieben, ich komme zum Schluss. Warum dürfen wir als gläubige Gotteskinder keine Angst haben? Jetzt gehe ich ins Neue Testament. Und meine lieben Freunde, da geht es mir um einen ganz bekannten Vers, den ich aber lesen muss, weil es ein Muss ist und weil er einfach jetzt dazu gehört. Meine Lieben, passt auf. Seid um nichts besorgt. In allen Dingen. Lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und jetzt kommt die Belohnung. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, natürlich, bewahre eure Herzen und Sinne und Gedanken in Christo Jesus. Seid um nichts besorgt. Wirf's auf ihn. Bitte und flehe und dann nachher kannst du mit deinem Gott reden und danke ihm. Das kann angerührt werden mit Danksagung. Und das ist das Gebet, das wirklich erhört wird. Lass doch dieses Sorgen. Und im letzten Buch der Bibel lese ich noch ein Wort. Meine Lieben, ihr kennt ja dieses letzte Buch. Die Überschrift müsst ihr streichen. Die ist nämlich von Menschen. Die Überschrift heißt die Offenbarung des Johannes. Das müsst ihr streichen. Wie dieses Buch heißt, das steht im ersten Vers. Das ist inspiriert. Was steht da? Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Das ist der Tenor. Das ist die Überschrift dieses letzten Buches. Dies ist die Offenbarung, die Apokalypse, die Enthüllung Jesu Christi. Und meine Lieben, wisst ihr, ich muss an dieses erste gewaltige Kapitel denken. Diese Schau, diese Vision von diesem gefangenen Mann auf der Insel Patmos, diesem Verbannten. Und er hört diese Stimme rauschen. Und dann sieht er einen. Und meine lieben Freunde, jetzt fällt er zu dessen Füßen wie ein Toter. Aber jetzt passt auf. Ich lese jetzt den Vers 17. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, von einem Zeitalter zum anderen, von einem Äon zum anderen und habe die Schlüssel des Hades. Das ist das griechische Wort Sheol, ist hebräisch. Ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Fürchte dich nicht. Meine Lieben, er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und er ist der, der dir den Frieden gibt und die Ruhe und von dir alle Angst und das alles wegnimmt. Es braucht nicht sein. Sei still, glaube an ihn. Er wird's wohl machen. Und er hat gesagt, wachet und betet. Und sorgt nicht, damit ihr würdig werden möget, diesem allem zu entfliehen, was kommen soll. Ich denke da an die große Trübsal, ich denke an die Angst in Jakob. Alles, was da kommen soll, dem kannst du entgehen. Meine Lieben, zum Schluss will ich euch noch einen Vers lesen. Ach, vielleicht zwei oder drei. Ich sage euch nachher, wo es steht. Übrigens, das, was ich jetzt gelesen habe, war Offenbarung 1. Und jetzt passt auf, was ich euch jetzt lese. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Meine Freunde, er ist der Gesegnete. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen aus. Und jetzt komme ich zu einem ganz wunderbaren Vers. Freunde, ich lese nämlich aus dem Psalm 34. Und jetzt komme ich zum Vers 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Freunde, als ich mich verlobt habe mit der Sonja, sind jetzt 100 Jahre her. Da haben wir diesen 9. Vers für unser Kärtchen der Verlobung gebraucht. Ich muss ihn euch noch einmal lesen. Es ist so fantastisch. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Meine Lieben, da brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ich bin geborgen und verborgen in der Hand meines Herrn. In der Welt, wenn wir ungläubig wären, hätten wir Angst. Jawohl, ich habe es euch gezeigt. Aber da wir gläubig sind, vertrauen wir unserem Herrn. Und ich sage dir, er hat dich nicht erahnt, sondern er kennt dich vor Grundlegung dieser Welt. Und er sagt, und ich denke jetzt an den Psalm 139, alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Meine Lieben, er kann es nicht fassen, dieser Daniel, nein, es ist der David. Meine Freunde, der Daniel hat das auch gewusst, aber der König David sagt das, du kennst mich. Ob ich aufstehe oder liege, Du kennst meine Gedanken von Ferne. Und es ist Tatsache, alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Und er kann es nicht fassen, er kann nur noch loben und preisen. Und Gotteskinder, ich sage es euch, freut euch. Amen. Am nächsten Sonntag werde ich euch erzählen, was ich in Israel erlebt habe. Und die Stimmung in Israel. Ich lade euch herzlich ein und wir haben ein fantastisches Thema, das sage ich euch jetzt noch nicht. Wir werden nämlich jetzt dann ja schon in die Adventszeit hineinkommen. Schon wieder Advent. Meine Freunde, es war doch erst gerade Weihnachten. Und wisst ihr, wenn wir in Bern einfahren, die Sonja und ich, in der Adventszeit, dann nehmen wir einen anderen Weg, weil dort so ein schöner Tannenbaum steht. Und da kommen wir über Brück und so, sonst gehen wir über den Berggraben. Freunde, es ist schon wieder Advent. Wisst ihr, was das ist? Erwartung. Wir erwarten Jesus. Amen. Herr, ich preise dich aus tiefstem Herzen. Ja, du hast es diesem Nebukadnezar gezeigt. Du setzt Könige ab und du setzt Könige ein und du bist der Allgewaltige und du sitzt im Regiment und es passiert nichts, was du nicht zulässt. Und Herr, du machst Geschichte im Nahen Osten. Du holst das jüdische Volk, die Israelis aus 12 Stämmen, die holst du zurück nach Eretz Israel. Herr, ich preise dich. Und jetzt bitte ich dich für diese Versammlung heute Abend. Schenk doch meinen Freunden Hunger und Durst nach deinem Evangelium. Herr, hilf uns. Hilf uns beten und wachen, damit wir würdig werden, zu entfliehen diesem allem, was über diese Erde kommen wird, und zu stehen vor des Menschensohn. Wenn wir dich dann sehen von Angesicht zu Angesicht, Herr Jesus, ich preise dich und ich danke dir. Herr, hilf, Herr, lass wohlgelingen, der Name des Herrn. Sei gelobt. Amen. Kommt gut heiter, Liebe, und Gott befohlen. Shalom, shalom.